ARD-Podcast.
Wer hätte sich gedacht, dass ein Werk von Albert Camus, das erstmalig im Jahr 1947 erschienen ist, im Jahr 2020 vergriffen sein werde? Es handelt sich, wie sich einige von Ihnen das schon gedacht haben dürften, es handelt sich um den Roman Die Pest. Im Zentrum dieses Buches, das im algerischen Oran spielt, steht der Arzt Bernard Rieux, der eines Tages über eine tote Ratte stolpert. Er berichtet das seinem Hauswart, der kann das gar nicht glauben, in seinem Haus gibt es doch keine Ratten, schon gar keine toten Ratten, die muss irgendjemand von außen hereingeschleppt haben. Das ist allerdings ein Irrtum. Die Pest ist zurückgekehrt. Dasselbe gilt im Übrigen auch für unseren Podcast, zu dem ich Sie heute begrüßen darf. Mein Name ist Werner Hauptmann. Im Roman sterben zuerst die Ratten, dann die Menschen. Am Anfang wird die Krankheit heruntergespielt, dann kommen die Kranken in Quarantäne. Am Ende wird die Stadt abgeriegelt. Es wird verzweifelt nach einem Hilfsmittel gesucht. Das hat viele Menschen im letzten Jahr offenbar an eine Situation erinnert, mit der wir es in den letzten anderthalb Jahren zu tun hatten. Aber wenn man den Presseberichten Glauben schenken darf, gibt es schon langsam Licht am Ende des Tunnels. Wer am öffentlichen Leben teilnehmen möchte, der kann das tun. Er hat nur die 3G-Regeln zu beachten. Er muss geimpft, getestet oder bereits genesen sein. Ganz abgesehen davon stellt sich natürlich die Frage, welche rechtlichen Auswirkungen hat die Pandemie nach wie vor auf die Arbeitswelt in Österreich? Das wird uns heute der PHB-Partner und ausgewiesene, oftmals von Mandanten auf seine Fähigkeiten hingetestete Arbeitsrechtsexperte Dr. Johannes Neumann beantworten. Lieber Johannes, schön, dass wir uns an diesem Tisch wiederfinden, heute aber mit vertauschten Rollen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir heute sozusagen jeweils auf der anderen Seite des Mikrofons sitzen.
Ja.
Und freue mich auf einen spannenden Dialog heute zu einem ganz, ganz aktuellen Thema.
Genau. Dann fangen wir gleich an mit der ersten Frage. So ein Arbeitsvertrag, bevor das Ganze losgeht, vielleicht ein Bewerbungsgespräch. Jetzt stellt sich für mich die Frage, darf der Arbeitgeber eigentlich zu Krankheiten des Arbeitnehmers Fragen stellen, darf er dann in weiterer Folge auch fragen, inwieweit der künftige Arbeitnehmer getestet, geimpft oder dergleichen ist? Wie schaut das aus?
Da gibt es ja eine klassische Juristenantwort, die in der Allgemeinheit nicht sehr beliebt ist, aber oft sehr treffend, und die lautet, es kommt darauf an. Und das trifft leider auch auf diesen Fall zu, aber vielleicht der Reihe nach. Es gibt durchaus gesetzliche Regelungen, die sich damit beschäftigen, welche Fragen darf ich denn im Zuge eines Bewerbungsgespräches auf Arbeitgeberseite überhaupt stellen, und da ist das Gleichbehandlungsgesetz maßgeblich. Der Klassiker ist die Frage nach einer Schwangerschaft oder nach dem Kinderwunsch, den die Bewerberin vielleicht haben möchte. Da kann man aus dem Gleichbehandlungsgesetz zum Beispiel ableiten, dass eine solche Frage nicht beantwortet werden muss oder auch gar nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden muss. Was es nicht gibt, sind derzeit gesetzliche Regelungen, die sich mit deiner konkret gestellten Frage beschäftigen. Darf ich nach dem Gesundheitszustand oder nach einem Impfstatus oder Ähnliches fragen? Das, was hier relevant sein wird, ist natürlich eine bestimmte Interessensabwägung, weil es eben darauf ankommt. Und zwar darauf an, in welchem beruflichen Umfeld bewege ich mich denn. Um das vielleicht etwas plastisch ganz außerhalb der Corona-Debatte zu versinnbildlichen: Wenn sich jemand im gesundheitlichen Bereich für eine Stelle bewirbt, wo er mit Blutkonserven zu tun hat, dann wird die Frage nach einer HIV-Infektion durchaus zulässig sein. Das ist vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber trifft es ganz gut sozusagen auf den Punkt. Was Covid-19 betrifft, die Frage nach einer Impfung oder nach einer Genesung wird meines Erachtens dann gerechtfertigt sein, wenn ein beruflicher Zusammenhang besteht, beispielsweise im Gesundheitsbereich, sprich wenn eine Gefahr für die Gesundheit anderer im Betrieb Beschäftigter oder sonstiger beteiligter Personen, wie zum Beispiel Patienten, besteht. Also der berufliche Zusammenhang wird hier maßgeblich sein, aber im Einzelfall muss man natürlich immer schauen, wo kann man hier abgrenzen und wie weit kann ich tatsächlich im Einzelfall gehen.
Okay, jetzt gehen wir davon aus, dass es der Arbeitnehmer geschafft hat. Vielleicht hat er es schon in der Vergangenheit geschafft, aufgenommen zu werden. Jetzt möchte sich der Arbeitgeber vielleicht in irgendeiner Art und Weise absichern. Kann der Arbeitnehmer zu laufenden Tests verpflichtet werden? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ich glaube, man muss hier ein bisschen schauen, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Generell gibt es keine Verpflichtung, mich einem Covid-19-Test zu unterziehen. Es gibt aber Konsequenzen, wenn ich es nicht tue. Beispielsweise, wenn ich natürlich je nach derzeitiger Corona-Situation eine Pflegeeinrichtung betreten möchte, dann werde ich unter Umständen auch vorher vorweisen müssen, getestet zu sein, vielleicht geimpft zu sein. Das gilt ja selbst beim Wirtshausbesuch derzeit. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich halt den Wirtshausbesuch nicht machen, zum Beispiel. Grundsätzlich, was das Arbeitsverhältnis betrifft, dort, wo ein Test beispielsweise durch eine Verordnung vorgesehen ist, also gerade im Gesundheitsbereich, wo ich das zwingend brauche, um mit den Pflegepersonen entsprechend auch arbeiten zu können, da werde ich als Arbeitnehmer nicht auskommen, mich einem solchen Test zu unterziehen. Was ist die Konsequenz daraus, wenn ich es nicht tue? Letztlich muss man das so sehen, ich habe dann keine Möglichkeit mehr, meine arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das heißt, der Arbeitgeber kann natürlich sagen, na gut, du kannst deinen Arbeitsauftrag nicht erfüllen, weil du dich weigerst, dich testen zu lassen. Den Test, den habe nicht ich als Arbeitgeber unter Anführungszeichen erfunden, sondern der Verordnungsgeber gibt es uns vor, dass wir das machen müssen. Die Konsequenz daraus ist, dass ich sagen kann als Arbeitgeber, gut, dann muss ich das Arbeitsverhältnis aufkündigen. Und weil ich vorher vom Blickwinkel gesprochen habe, man muss hier den Blickwinkel auch dahingehend sehen, dass es ein freies Kündigungsrecht gibt. Das heißt, ich habe nicht das unter Anführungszeichen Recht, ein Arbeitsverhältnis von bestimmten Ausnahmen abgesehen sozusagen auf immer und ewig aufrechtzuerhalten, sondern es besteht durchaus von den Arbeitsvertragsparteien das Recht, ein Arbeitsverhältnis aufzukündigen. Nur in bestimmten Sondersituationen kann das entsprechend erfolgreich oder auch nicht erfolgreich angefochten werden. Jetzt kann man sich vorstellen, dass solche Anlassfälle in der derzeitigen Debatte durchaus, ja, ich sage mal, aufgeladen sind. Und tatsächlich gibt es auch derzeit einen Fall, wo eine solche Kündigung auch tatsächlich angefochten wurde. Der Fall ist derzeit beim Obersten Gerichtshof beim OGH anhängig. Was war passiert? Ein Mitarbeiter eines Alten- und Pflegeheims hat sich geweigert, sich einer Testung zu unterziehen, die damals durch Verordnung entsprechend vorgegeben war, auch glaube ich heute noch ist. Und der Dienstgeber hat daraufhin gesagt, na gut, dann muss er das Dienstverhältnis tatsächlich aufkündigen. Der Dienstnehmer ficht diese Kündigung wegen eines sogenannten verpönten Motivs an. Das heißt, er sagt, die Kündigung ist nur deswegen erfolgt, weil ich mich auf meinem, Klammer auf vermeintlich, Klammer zu, Recht berufen habe, mich nicht testen lassen zu müssen. Und deswegen wäre diese Kündigung verpönt. Natürlich ist das der Grund für die Kündigung gewesen. Nur das OLG Linz als Berufungsgericht hat gesagt, naja, ein verpöntes Motiv ist das nicht, eben weil es hier eine Verordnung gibt, die eine Testung vorsieht. Wie dieser gleiche Fall in einem Betrieb ausgehen würde, in dem es keine Verpflichtung zu einem Test gibt, das ist noch einmal ein bisschen eine andere Frage.
Okay. Und wie ist das jetzt eigentlich, wir haben es vom Pflegebereich gerade gehört, bei Kindergarteneinrichtungen, gibt es da auch schon irgendwelche Vorgaben, die du nennen kannst?
Es ist natürlich durchaus ein ähnlicher Bereich, was auch damit zu tun hat, dass ja Kleinkinder nicht geimpft sein können oder derzeit zumindest nicht, also das derzeit tatsächlich nicht der Fall ist. Und wenn ich es jetzt richtig überblicke, in Kindergärten ja auch nicht, im Unterschied zu Volksschulen, regelmäßig in dem Sinn getestet wird. Deswegen kann das auch durchaus hier vergleichbar herangezogen werden. Obergerichtliche oder höchstgerichtliche Entscheidung konkret zu diesem Fall ist mir nicht bekannt. Weil wir aber gerade von Kindergärten sprechen, das, was in diesem Jahr publiziert worden ist, ist eine Entscheidung des EGMR, wo es darum gegangen ist, der Fall war in Tschechien, dass tschechische Eltern oder anders gesagt, die Rechtslage in Tschechien dürfte so sein, dass es eine Impfpflicht für bestimmte klassische Kinderkrankheiten, wo die Impfung bei uns auch im Mutter-Kind-Pass empfohlen wird, vorgesehen ist. Ansonsten man eine Strafe sogar bezahlt oder den Kindergarten gar nicht besuchen kann. Und dagegen haben Eltern aus Tschechien entsprechend beim EGMR geklagt und der EGMR gesagt, nein, das ist kein Menschen, widriger Eingriff in die Grundrechte und dieses System sozusagen steht nicht im Widerspruch mit den Menschenrechten. Insofern ist das durchaus auch eine wegweisende Entscheidung vielleicht für vergleichbare Fälle, die sich auch hierzulande abspielen können.
Ja, wenn ich da also vielleicht gleich anschließen darf, das mit dem Testen, das wird sehr vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gerade noch, sage ich jetzt, begreiflich zu machen sein. Aber du hast die Impfungen und so weiter angesprochen. Meines Wissens hat es da vor kurzem eine Pressestunde gegeben mit dem steirischen Landeshauptmann, der gesagt hat, eben in Kindergärten, das wäre ihm schon ein Anliegen, dass die Kindergärtnerinnen die Elementarpädagoginnen impfen lassen. Da hat es dann entsprechenden Aufruhr gegeben. Da hat es geheißen, Moment einmal, wir haben eh so wenig Elementarpädagoginnen. Wir wollen uns das eigentlich besser überlegen. Was hat das für Auswirkungen? Was diese ganzen Impfungen, das kann doch zu Langzeitschäden führen, wo ich mir immer denke, okay, Long-Covid, das sind auch Langzeitschäden, wollen wir das haben? Egal, auf jeden Fall, wie siehst du diese Geschichte? Kann man in bestimmten Bereichen... Kann man da eigentlich eine Impfung als Must-Have normieren, dass man sagt, okay, du lässt dich nicht impfen, dann wird das Arbeitsverhältnis auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein?
Ich glaube, man muss diese Debatte auch vor dem Hintergrund führen, was steht denn da dahinter? Was ist denn das Interesse des Arbeitgebers zu sagen, ich möchte, dass mein Personal nach Möglichkeit vielleicht geimpft ist? Der Aspekt, der dahinter steht, ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die in 1157 ABGB im Wesentlichen geregelt ist und die eben auch beinhaltet, dass die Belegschaft eines Arbeitgebers möglichst keiner Gesundheitsgefährdung ausgesetzt ist. Also mit anderen Worten, kann die Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Arbeitnehmern, die vielleicht sogar auch einer vulnerablen Gruppe angehören, also das sind Covid-Risikopatientinnen, Patienten drin, das sind auch ältere Menschen zum Teil noch in einem Arbeitsverhältnis, diese Frage kann durchaus es rechtfertigen, hier im Rahmen der Fürsorgepflicht bestimmte Maßnahmen, wovon die Impfung ein Aspekt ist, ja, durchaus zu rechtfertigen oder gewissermaßen, jetzt von der Impfung abgesehen, vielleicht auch anzuordnen. Und das, was ich an dieser Debatte, also jetzt weniger an der juristischen, sondern an der öffentlichen Debatte, durchaus auffällig finde, dass wir uns alle einig sind, dass wir im Arbeitsschutzrecht und in der Fürsorgepflicht einen sehr hohen Standard haben wollen. Das wird jeder unterschreiben und das ist ja auch gut und in Ordnung so. Wenn es aber darum geht, dass eine vielleicht infizierte Person, die nicht infiziert sein müsste, wenn sie vorher getestet worden wäre, wenn sie vielleicht geimpft wäre, wenn vielleicht bestimmte Maßnahmen eingehalten worden wäre, dass eine solche Person in einem Betrieb im Worst Case einen Cluster auslösen kann, von dem Hintergrund des Arbeitsschutzrechts und der Fürsorgepflicht, ist es eigentlich zum Teil unverständlich, dass man diese Frage sehr weit eigentlich diskutiert. Ist in Ordnung natürlich, dass man es diskutiert, aber eigentlich ist das Arbeitsschutzrecht sehr strikt und aus der arbeitsschutzrechtlichen Ecke betrachtet kann man hier eigentlich auch ganz, ganz strikte Antworten geben. Das, was man aber relativierend sicher sagen muss, die Impfung ist ein Aspekt wahrscheinlich von mehreren und es wird ganz wesentlich sein, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vielleicht auch ein Wahlrecht zu lassen. Also das Wahlrecht, sich regelmäßig testen zu lassen, das Wahlrecht, vielleicht eine Impfung in Anspruch zu nehmen oder ist dann zwar kein Wahlrecht, weil keiner hat gern und absichtlich Covid-19 gehabt, jemand, der bereits genesen ist und über einen bestimmten Zeitraum über Antikörper verfügt, da wird es auch wenig Begründung geben, sozusagen eine Impfung nahezulegen. Also die Breite an Möglichkeiten und auch an sonstigen Schutzmaßnahmen, wie das Tragen von FFP2-Masken im Betrieb zum Beispiel. Also in diesem Gesamtkomplex muss man das Ganze sehen. Und im Rahmen dieses Gesamtkomplexes wird sozusagen eine unter Anführungszeichen Impfpflicht sozusagen nicht argumentierbar sein, weil es immer noch alternative Maßnahmen gibt. Da kann man jetzt streiten, welche sind besser, welche sind schlechter. Aber dieses Maßnahmenpaket ist halt das, was ich wahrscheinlich zur Verfügung stellen muss. Und wenn ich natürlich in speziellen Bereichen bin, wie wir vorher gesagt haben, wie im Gesundheitsbereich, ja, dann wird der Maßstab natürlich noch strenger zu sehen sein.
Das ist klar. Aber eine gewisse, sage ich jetzt, Kooperationsbereitschaft des Arbeitnehmers wird wahrscheinlich einzufordern sein, weil es einige Gruppen natürlich gibt, die sagt, okay, wir lehnen das überhaupt ab und, ja, und das ist alles harmlos. Und
also da gibt es ja auch noch die dienstliche Treuepflicht, die man, ja, gern als Pendant zur Fürsorgepflicht sieht.
Ja.
Es ist jetzt nicht sozusagen direkt gegeneinander aufzuwiegen, also das sind schon zwei unterschiedliche Dinge, aber es gibt schon sowas wie eine dienstliche Treuepflicht und da kann das durchaus eine Rolle spielen. Und wenn einzelne Personen sich sozusagen total verweigern, also zu sagen, ich teste mich nicht,
das meine ich, ja.
Ich impfe mich nicht, ich leugne überhaupt, dass es das Ganze gibt, ja, dann wird man unter Umständen schon so eine Situation kommen, wo auch außerhalb des Gesundheitsbereiches wahrscheinlich eine Kündigung unter Umständen gerechtfertigt
wird. Oder eine Versetzung, dass man jemanden...
Natürlich, also je natürlich nach Branche oder nach Möglichkeit wird im Rahmen einer sozialen Gestaltungspflicht der Arbeitgeber hier natürlich das gelindeste Mittel anwenden müssen und da muss es nicht die Kündigung sein und kann durchaus die Versetzung sein oder dort, wo es passt und vielleicht auch geht, auch vielleicht die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Also auch das kann natürlich unter Umständen eine Lösungsmöglichkeit solcher Konflikte sein.
Ja, wiederum. Bezug nehmend auf schon frühere Podcasts, wo das schon angesprochen wurde, Homeoffice ist, glaube ich, ein gutes Thema. Jetzt auch wieder losgelöst von unserem Covid-19-Problem, losgelöst davon, ob uns irgendwann einmal die indische Variante oder entsprechende Mutante treffen wird. Wie sieht es eigentlich jetzt auch rechtlich gesehen? Ist das eigentlich auch ein Konzept für die Zukunft? Ist das nicht denkbar, dass ein Arbeitnehmer irgendwann einmal sagt, oh, ist vielleicht für mich ganz angenehm, den einen oder anderen Tag in der Woche oder im Monat von zu Hause aus zu arbeiten? Wie kann man das regeln zwischen Arbeitgeber? Wie ist das zu bewerkstelligen?
Ja, es wurde ja in den letzten Wochen, in den letzten Monaten der Begriff Homeoffice-Gesetz auch durch die mediale Landschaft getrommelt. Das, was dabei rausgekommen ist, ist sicher in vielen Details eine sehr nützliche gesetzliche Regelung, weil es einige Klarstellungen beinhaltet. Der große Wurf, wenn ich das so sagen darf, ist es aber nicht, weil es eigentlich eine durchaus einschränkende Regelung ist, die weniger Flexibilität in manchen Bereichen hinsichtlich dieser Fragestellung bietet. Und insofern ist das Homeoffice wahrscheinlich nicht jenes Mittel, was uns, wenn man die Krise noch als länger anhaltend betrachtet oder durch vielleicht später aufflammende Infektionsherde, die uns da sozusagen besonders fruchtbringend durchbringt. Warum? Das Homeoffice-Gesetz beinhaltet immer noch, und das ist ja grundsätzlich auch in Ordnung, die Voraussetzung, dass beide Arbeitsvertragsparteien das wollen müssen. Also ich muss es vereinbaren. Ich kann weder einseitig als Arbeitgeber sagen, ich schicke dich ins Homeoffice, noch kann ich einseitig als Arbeitnehmer sagen, ich nehme Homeoffice für mich in Anspruch. Also eine Vereinbarung bedarf es noch immer. Und das ist immer noch eine Frage in weiten Teilen der individuellen Unternehmenskultur. Wie man damit umgeht, möchte man das haben? Und aus meiner persönlichen Erfahrung, auch mit Mandanten, mit Gesprächspartnern, kann ich sagen, die Bandbreite ist hier sehr groß. Also von gänzlicher Ablehnung bis zu einer gewissen Hurra-Stimmung, da gibt es wirklich eine große Bandbreite, die auch sehr oft branchenabhängig ist. Und natürlich gibt es auch Branchen, wo ein Homeoffice mehr Sinn macht und welche, wo sowieso gar nicht geht. Das ist schon einmal ausgenommen. Aber das, was etwas... ich sage jetzt ganz provokant, störend ist an der aktuellen Regelung, dass sich das Homeoffice aber auf die eigene Wohnung bezieht. Also wir sprechen ja eigentlich in diesem Kontext lieber von mobilen Arbeiten, von Mobile Working, von Remote Working, also von ortsungebundenen Arbeiten. Das ist das Homeoffice nicht. Also da sieht man wirklich die Arbeit in der eigenen Wohnung vor. Und das ist aber nicht unbedingt das, was mit der Lebensrealität vieler Menschen tatsächlich übereinstimmt und die Flexibilisierung oder Flexibilität schafft, die man sich vielleicht in einer solchen Regelung gewünscht hat, wobei man zur Ehrenrettung, wenn ich das so überheblich sagen darf, des Gesetzgebers dazu sagen muss, das Ganze wird ja auch noch wieder evaluiert. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es hier nicht Anpassungen gibt. Wir werden sehen, was in den nächsten Jahren im Bereich Homeoffice von Gesetzgeberseite uns noch erwartet, ob wir Richtung Flexibilisierung wirklich gehen oder ob wir bereits sozusagen das Ende einer solchen Entwicklung erreicht haben in dem Bereich.
Aber derzeit, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch noch etwas starr und bedarf ja noch einer entsprechenden Anpassung an die Bedürfnisse der Arbeitswelt, wenn ich das so allgemein sagen darf.
Ja, weil die Arbeitswelt einer stetigen Änderung unterworfen ist, die durch die Covid-19-Krise noch einmal einen besonderen Anschub erfahren hat. Und die Arbeitswelten, so wie wir sie oft in unseren tradierten Köpfen haben, eben mit den Arbeitsbedürfnissen vieler Unternehmen, aber auch vor allem vieler Arbeitnehmer, oft gar nicht in Einklang zu bringen ist oder nur partiell in Einklang zu bringen ist. Und da wäre natürlich eine flexiblere Lösung interessant gewesen, wohlgleich die rechtlichen Regelungen dazu nicht leicht zu treffen sind. Also das muss man schon dazu sagen.
Wie ist es dann eigentlich arbeitszeitrechtlich zu sehen, wenn jemand von zu Hause aus arbeitet? Wie kann man da die Arbeitsruhe und das alles, ist das auch geregelt oder?
Grundsätzlich gelten die unter Anführungszeichen normalen arbeitszeitlichen und arbeitsruherechtlichen Bestimmungen. Das heißt, es gibt jetzt hier keine Einschränkungen oder Ausweitungen der Arbeitszeit. Das, was die spannende und in der Praxis oft relevante Frage ist, ja, wie werden denn die Arbeitszeiten erfasst? Ja. Und verzeichnet. Natürlich,
wie kann man das kontrollieren?
Natürlich gibt es hier Programme, wo man das machen kann, wo man das heute auch im Unternehmen schon machen kann, wo ich das auch remote, wie man das so schön heute sagt, machen kann. Und natürlich gibt es immer die Gefahr eines gewissen Missbrauchs. Also Homeoffice hat natürlich auch etwas mit Vertrauensarbeit zu tun, das muss man auch dazu sagen. Wobei ich in dieser Debatte schon sagen muss, also wenn es jemand darauf anlegt, bei Arbeitszeiten zu schummeln, ja, egal jetzt ob der Dienstgeber oder Dienstnehmer, dann kann er das in und außerhalb eines Betriebes machen. Und Arbeitstätigkeiten außerhalb eines Betriebes haben wir ja vorher auch schon gehabt. Also Homeoffice hat es vorher schon gegeben, Außendienstmitarbeiter gibt es. Das, was in diesen Bereichen grundsätzlich als Regelung gilt, dass eigentlich eine sogenannte Saldenaufzeichnung ausreichend ist. Das heißt, ich muss nicht den jeweiligen Beginn und Ende der Arbeitszeit am Tag erfassen, sondern nur die Gesamtsumme. Inwieweit das mit der aktuellen europarechtlichen Rechtsprechung vereinbar ist, das ist noch einmal nämlich eine andere Frage, weil da hat es eben vor nicht allzu langer Zeit eine entsprechende Entscheidung gegeben, die uns eigentlich dazu ermahnt, hier genauere Regelungen zu treffen. Und das ganze Thema Arbeitszeitregelungen wird vor diesem Aspekt sicher eines sein, was sicher Anpassungen bedarf. In vielen Aspekten und vielen Bereichen, die alle damit zu tun haben, dass sich unsere Arbeitswelt ändert. Also das beginnt mit regelmäßigen Entgrenzungen der Arbeitszeit, was mit mobilen Arbeiten zu tun hat über das Mobiltelefon. Also ja, das E-Mail, was ich um 23.05 Uhr zu Hause zufällig lese auf der Couch und aus reinem Fleiß 5 Minuten beantworte. Ja, streng genommen ist das Arbeitszeit, die Arbeitsruhe wäre unterbrochen und müsste danach neu beginnen. Kein Mensch macht das. Und diesen Entwicklungen, die der Gesetzgeber zum Zeitpunkt dieser Regelungen, wo er von einer viel industrialisierteren Arbeitswelt ausgegangen ist, nicht getroffen hat, die wird man früher oder später sicher anpassen müssen.
Das verstehe ich. Jetzt kommen wir zum Privatleben. So ein Arbeitnehmer arbeitet ja nicht nur, der hat auch ein Privatleben. Und gerade jetzt, wo es wieder zu Lockerungen kommt, ist ein Arbeitnehmer oder auch eine Arbeitnehmerin natürlich womöglich in Versuchung und könnte ab und zu einmal über die Stränge schlagen. Kann jetzt zum Beispiel eine private Party oder irgendwie jemand hält sich an einem Ort auf, am Karlsplatz,
bewirft. Solange kein Platzverbot besteht.
Ja, das hoffen wir natürlich nicht, aber vielleicht, weiß ich nicht, kommt er mit der Polizei in Konflikt. Kann das allenfalls dieses private Verhalten zu einer Entlassung des Arbeitnehmers führen?
Auch hier muss ich am Anfang der Antwort den unbefriedigenden Satz sagen, es kommt darauf an, warum grundsätzlich sind außerdienstliche Dinge nicht entlassungsrelevant, also das einmal sozusagen als Basis von dem Ganzen. Allerdings kommt schon auf die Tätigkeit des Arbeitnehmers an und auch darauf, ob vielleicht ein dienstlicher Zusammenhang mit solchen Dingen besteht, ob es beispielsweise Nachwirkungen eines entlassungsrelevanten Verhaltens gibt. Beispielsweise, wenn die Teilnahme an einer, jetzt im Zuge der Lockerungen nicht mehr ein so relevantes Thema, aber einer sogenannten Corona-Party, die Folge hat, dass ich, wenn das überhaupt nachweisbar ist, beispielsweise den Virus in den Betrieb bringe, ja, dann werde ich einen dienstlichen Zusammenhang natürlich haben oder den habe ich auch dann, wenn die Position der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters eine ist, die auch vielleicht in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist und wo damit auch ein schlechtes Licht aufs Unternehmen geworfen wird oder wahrscheinlich in der Praxis noch viel relevanter. Wir wissen, viele Menschen sind nicht nur im Umgang mit Chats sehr unvorsichtig, sondern allgemein mit sozialen Medien.
Und, da muss man aufpassen.
Da muss man sehr aufpassen. Man muss aber vor allem auch aufpassen, wenn man vielleicht auch im nicht ganz rauschfreien Zustand etwas in sozialen Medien hineinpostet, was genau ein solches Verhalten betrifft, beispielsweise, weiß nicht, das Posten von Fotos von einer illegalen Corona-Party, das ist vielleicht ein sehr, sehr plumpes Beispiel. Und vielleicht noch ein einstiegiger Text dazu, der für die Öffentlichkeit nicht gerade wohlwirkend ist. Dann kann das schon zur Folge haben, dass ich als Dienstgeber sage, naja, also ein solches Verhalten möchte ich mir als Unternehmen nicht zurechnen lassen. Dann wird es darauf ankommen, ob auf diesem Profil des sozialen Netzwerks vielleicht noch ersichtlich ist, wo diese Person arbeitet. Und dann kann das schon ein entlassungsrelevantes Verhalten darstellen. Was haben wir vergleichbare Beispiele in der Vergangenheit gehabt? In der sogenannten Flüchtlingskrise Mitarbeiter eines Unternehmens oder Mitarbeiterin und ein anderes Unternehmen war sein Mitarbeiter, wo sinngemäß gesagt wurde, naja, man möchte mit den Flammenwerfer auf die Flüchtlinge zielen, so sinngemäß, ich habe mir die Wortwahl ehrlich gesagt nicht gemerkt. Und da hat man aber erkennen können, wo diese Person arbeitet. Das hat der Dienstgeber nicht ganz zu Recht nicht in Ordnung gefunden und auch entsprechend mit dem Ausspruch einer Entlassung entsprechend reagiert. Und das ist auch durchaus rechtfertigbar. Da hatten wir auch noch durchaus einen Straftatbestand im Hintergrund, was das Thema Verhetzung betrifft. Also das ist noch einmal zusätzlich argumentierbar. Was möchte ich damit sagen? Es ist nicht ganz abwegig, auch an ein entlassungsrelevantes Verhalten bei solchen Aktionen zu denken, wenn auch die Hürde dafür eine relativ hohe ist, die man sich im Einzelfall auf Dienstgeberseite sehr genau ansehen sollte, um hier sozusagen nicht als Arbeitgeber in ein Fettnäpfchen zu treten, arbeitsrechtlich gesehen.
Genau. Eine abschließende Frage habe ich dann noch, weil der Sommer steht an, die Leute wollen auf Urlaub fahren, vielleicht sogar ans Meer, so etwas soll es geben, die wollen nicht in Österreich bleiben. Jetzt ist die Frage, darf es der Arbeitgeber eigentlich seinen Mitarbeitern verbieten, einen Urlaub in einem besonders gefährdeten Gebiet zu verbringen? Der möchte nach Brasilien oder nach Indien oder nach Großbritannien, wo jetzt die indische Mutante wütet. Wie ist das zu beantworten?
Ja, grundsätzlich hat der Arbeitgeber natürlich kein Mitspracherecht in die Urlaubsgestaltung, wohl aber in die Urlaubsvereinbarung. Ist aber ein bisschen ein anderes Thema. Das heißt, den Zeitpunkt des Urlaubs, den muss ich natürlich vereinbaren. Gut, das wissen wir. Was ich dann in meinem Urlaub mache, das ist natürlich grundsätzlich meine Privatsache. Ich muss das natürlich dem Arbeitgeber auch gar nicht mitteilen. Im Regelfall kriegt man natürlich viel mit. Auch hier spielen die sozialen Medien in der Praxis eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich aber, und das ist hier der wichtige Punkt, meinen Urlaub vorsätzlich oder grob fahrlässig so verbringe, dass ich damit rechnen muss, nach Ende dieses Urlaubs nicht mehr zur Arbeit erscheinen zu können, beispielsweise, weil ich in Quarantäne gehen muss.
Das nehme ich in Kauf.
Oder, genau, oder gar erkranke. Also wenn ich es in Kauf nehme, dann müsste ich die Urlaubszeit noch einplanen für die Quarantänezeit, dann ist das durchaus in Ordnung. Aber angenommen, ich tue das nicht, sondern ich lasse es einfach drauf ankommen. Ich bin vielleicht auch etwas schlampig und erkundige mich gar nicht genau danach. Ja. Aber dann hat der Arbeitgeber durchaus gute Gründe, hier bei der Entgeltfortzahlungspflicht einzuhacken und zu sagen, also für diesen Zeitraum, in dem du mir nicht zur Arbeit kommen kannst, weil du selber grob verschuldet nicht das verursacht hast, da kann er durchaus mit berechtigten Gründen die Entgeltfortzahlung für diesen Zeitraum einstellen. Was ist hier der Maßstab, wenn man von grob fahrlässig oder gar vorsätzlich spricht? Also hier geht es darum, dass ich schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen muss, dass diese Situation tatsächlich eintritt. Also die Reise in ein Gebiet, nach dessen Rückkehr ich mich zwingend quarantänisieren muss, da wird diese Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich durchaus hoch sein. Egal wäre es dann, wenn die Person sowieso im Homeoffice ist und in ihrer Arbeitsfähigkeit durch eine Quarantäne zum Beispiel nicht eingeschränkt ist. Aber natürlich, ich kann auch erkranken und dadurch arbeitsunfähig werden. Und was man hier vielleicht im Hinterkopf haben sollte, womit sich die Rechtsprechung schon öfters beschäftigt hat, was ein viel typischerer Anlassfall in unserer Breiten ist, eine Person fährt völlig alkoholisiert mit dem Auto, hat einen Unfall und ist dadurch arbeitsunfähig. Auch dann kann der Arbeitgeber sagen, das ist grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich und ich zahle hier das Entgelt für diesen Zeitraum nicht fort. Was will ich damit sagen? Ich kann meine Freizeit so gestalten, wie ich will, aber alles hat Konsequenzen. Und unter Umständen ist die Konsequenz auch die, dass mir mein Arbeitgeber das Entgelt für einen bestimmten Zeitraum nicht fortzahlen muss.
Ja. Gut, mit dieser Antwort möchte ich den heutigen Podcast somit beenden und bedanke mich natürlich vielmals mit dir, lieber Johannes, dass du so lange ausgehalten hast und uns allen so geduldig Rede und Antwort gestanden bist.
Ich bedanke mich umgekehrt fürs geduldige Zuhören und für deine Fragen, lieber Werner.
Wir sehen also sehr deutlich, welche Auswirkungen Covid-19 auf das gegenwärtige Arbeitsrecht und womöglich auch das künftige Arbeitsrecht haben wird, weil wir haben ja heute gehört, dass alles ist im Schwung, das alles muss sich ändern, das alles ist zu wenig flexibel. Außerdem hört man sehr oft von Treuepflichten des Arbeitnehmers oder von Fürsorgepflichten des Arbeitgebers und man kann sich eigentlich herzlich wenig darunter vorstellen. Außer man ist natürlich Arbeitsrechtsexperte in unserer Kanzlei, da läuft das ganz anders. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, heißt zumindest bei Friedrich Schiller. Das gilt auch im Arbeitsrecht. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es freut uns, dass Sie uns auch heute gelauscht haben. Sollten Sie Fragen an uns haben, Ihnen irgendetwas unter den Nägeln brennt oder Sie irgendwelche Wünsche äußern wollen bezüglich unseres nächsten Podcasts, dann tun Sie das bitte. Wir sind gerne für Sie da. Unsere Kontaktdaten sind unter anderem auf www.pehb.at zu finden. Sie können uns auch auf Facebook oder LinkedIn kontaktieren. Bleiben Sie uns jedenfalls gewogen, Ihr
Johannes Neumann
und Werner Hauptmann.